Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Und ich hatte wie so ein Déjà-vu auch. Und ich habe 10 Minuten nicht aufhören können zu weinen, weil ich mich so gefreut habe, diesen perfekten Geschmack, wie das meine Oma gemacht hat, wieder fühlen, spüren, schmecken zu dürfen.
Heute gehen wir auf kulinarische Entdeckungsreise mit Susanne Netz. Sie sucht im SWR als die Rezeptsucherin an ganz bestimmten Orten nach ganz bestimmten Rezepten. Wie so eine Suche abläuft, was Susanne sonst noch kulinarisch treibt, das erfahren wir jetzt von ihr. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
Hallo Johannes, vielen Dank für deine Einladung.
Als erstes natürlich, wenn man so als Rezeptsucherin unterwegs ist, ja, mitten im Volk, mitten ja hauptsächlich natürlich in Süddeutschland, das liegt natürlich am Sender, aber da muss man ja auch so eine Faszination haben. Was fasziniert dich denn so sehr an Rezepten und auch am Kochen?
Ich würde mal ein bisschen ausholen und sagen, dass mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, weil mein Vater und meine Mutter und meine Oma, die haben immer super gerne gekocht und so bin ich eigentlich groß geworden und habe immer schon mit ganz tollen Produkten arbeiten dürfen, aus dem Garten, frisch und regional. Und das trägt ja auch die Sendung. Es ist immer frisch, regional und das ist was ja, die Begeisterung, die ist immer da, wenn es um Essen geht bei mir.
Und dann warst du plötzlich die Rezeptsucherin. Bloß, wie wird man denn überhaupt Rezeptsucherin? Wie kommt man denn ins Fernsehen?
Ich habe keine klassische Journalistenausbildung gemacht, wie viele andere Moderatoren, sondern ich bin ein Quereinsteiger, wie man das so schön sagt. Ich habe das Glück gehabt, aus einem Weingut zu kommen und meine Laufbahn hat sozusagen mit der Karriere als deutsche Weinkönigin begonnen. Da durfte ich alle Winzer in Deutschland vertreten und so wurde ich praktisch entdeckt, wie bei so einem Scout, ja. Was die Models sind, das bin ich dann eben für die Rezeptsucherin gewesen. Und ein Redakteur, der immer die Weinkönigin begleitet hat, das war damals der Wolfgang Jungklaas, der hat sich mit anderen ein Format ausgedacht, mit dem Hermann Götz beim SWR und hat gesagt, Mensch, da fällt mir die Susanne ein, die könnte das doch machen. Und dann wurde ich gefragt und fand die Idee sensationell und habe mich sehr darüber gefreut. Und dann wurde ein Pilotfilm gedreht. Das war dann praktisch so ein Testlauf und es ist sehr gut eingeschlagen, gut angekommen bei den Zuschauern. Und dann darf ich das jetzt seit 15 Jahren schon machen.
15 Jahre ist das dann quasi her. Das ist echt schon eine lange Zeit. Und es ist sicherlich auch immer wieder aufregend, dann auf ein neues vor der Kamera zu stehen. Wie ist es denn überhaupt, vor der Kamera zu stehen? Ne? Klar, als Weinkönigin hat man dann schon mal auch mehr mediale Erfahrung, aber ich glaube, trotzdem ist es ja nicht das Alltägliche.
Nee, alltäglich ist es nicht. Bei mir war es so, ich war damals schon in der Bütt und habe bei Fasching ganz stark mitgemacht. Also da war die Hemmschwelle auch schon mal wieder geringer. Ja, es ist so, dass du, wenn du auf Leute zugehst, ist immer eine Hemmschwelle der Leute eher da. Für mich war das schwierig, wenn ich zum Beispiel meine Stimme ganz am Anfang im Fernsehen gehört habe. Da habe ich gedacht, oh Gott, das möchte doch keiner hören, die Piepsstimme. Das kennt man vielleicht von sich, wenn man früher auf Kassettenrekorder Musik aufgenommen hat. Die Leute, also die Jugend von heute kennt das gar nicht mehr so. Kennst du das noch?
Ja, selbstverständlich.
Johannes, ja. Oder wenn man auf ein AB gesprochen hat, das war immer gruselig. Und so mit der Zeit habe ich mich eigentlich dran gewöhnt und es ist überhaupt kein Thema mehr.
Und wie läuft jetzt so ein Dreh ab? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn man sich die Sendung schon mal angeschaut hat, dann wirkt das ja immer so, als ob du irgendwo ausgespuckt wirst und völlig unwissend auf dem Marktplatz, in der Fußgängerzone oder sonst irgendwo auftauchst.
Ja, also die Redaktion bekommt entweder Zuschriften, dass zum Beispiel eine Landfrau geschrieben hat, komm doch mal zu uns in die Region, muss natürlich alles im Sendegebiet bleiben, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und wir haben eine Besonderheit im Ort. Zum Beispiel kann ich jetzt mal sagen, bei uns hier in Meckenheim, da gibt es der Kirscheplotzer. Das ist ein Kirschkuchen, kennst du, aus altbackenem Brötchen. Und dann recherchiert die Redaktion, davon weiß ich nichts, und sagt dann, das ist eine tolle Idee, das gibt's da öfters. Das ist wirklich so das Essen in dieser Region. Und dann heißt es, Susanne, wir machen die Rezeptsuche jetzt in Meckenheim. Und dann komme ich dahin, bekomme einen Umschlag in meinen Einkaufskorb und da lese ich dann erst meine Aufgabe. Das heißt, was ich suchen darf. Und dann laufe ich einfach drauf los mit meinem Kamerateam. Hinter mir und vor mir, neben mir, über und unter mir sind 8 Personen, die mit mir mitlaufen, also so eine kleine Truppe. und dann quatsche ich wildfremde Menschen an und frage, ob sie das Rezept kennen und natürlich am Ende auch, ob sie mit mir das zusammen zubereiten können, wenn sie es kennen.
Weil das ist ja immer das Highlight, wenn du jemanden gefunden hast, der das kennt und auch bereit ist, dann das mit dir nachzukochen, dann befindet man sich ja auch tatsächlich immer so im Privaten, in der privaten Küche. In den seltensten Fällen ist es irgendwie ja eine professionelle Küche, das kommt schon auch mal hin und wieder ja mal vor, aber ganz selten, eher halt im Privaten. Das ist ja dann sicherlich auch immer ja eine ganz große Hürde, tatsächlich da auch jemanden zu finden, der dann auch sagt, ich mach das. Wie lange dauert das tatsächlich, ne? Klar, es wird ja zusammengeschnitten, aber wie lange suchst du denn da unter Umständen, bis sich jemand bereit erklärt?
Also wir suchen eigentlich einen halben Tag auf jeden Fall. Wir starten morgens so gegen 9, kommt ganz drauf an. Ich habe ja manchmal auch noch 4 Stunden oder 3 Stunden Anreise und dann bin ich eigentlich schon durch. Aber dann denke ich, wow, also heute knack ich's und ich habe schneller jemand gefunden, dann klappt's meistens nicht. Und meistens schaffen wir es dann doch bis um 2:30 spätestens jemanden zu finden. Dann wird natürlich erst eingekauft noch und in der Küche die ganze Technik aufgebaut und dann geht's zum Kochen endlich. Und dann ist man abends schlags kaputt, aber sehr glücklich, weil es dann doch wieder geklappt hat.
Du kannst dich ja auch eigentlich da gar nicht großartig drauf vorbereiten auf die Sendung, weil ne, du weißt ja, klar, ich muss heute wieder die Rampensau geben und mit jedem fremden Menschen ins Gespräch kommen, ja. Aber alles andere ist ja, keine Ahnung, was auf dich zukommt.
Ja, es ist super spontan, also davon lebt das Format auch, weil es einfach sehr natürlich ist und wir wissen nie, was passiert. Der Redakteur, der hat vielleicht mal ein Backup, dass er sagt, oh, das Fleisch, das gibt es zum Beispiel nur an einem festen Tag, dann ruft er beim Metzger an, das weiß ich aber auch nicht, dann wird es vielleicht auch mal zurückgelegt. Aber die Menschen, die ich treffe, die werden ganz spontan eben gesucht und wir wissen nie, was passiert.
Und da wundert es mich natürlich, ich meine klar, ne, wie gesagt, zusammengeschnitten, aber du hast ja gerade auch erzählt, das zieht sich ja dann schon mal über einen halben Tag. Da wundert es mich dann schon, wenn man die Sendung so sieht, mit welcher Begeisterung und mit welcher Energie du dann da immer wieder auf neue Menschen zugehst. Wie schaffst du das denn, genau diese Begeisterung und Energie da auch in jeder Episode so zu halten, dass du da ja immer wieder, hey, ja und hallo und ach, sie wollen mir doch sicherlich, du hast ja auch immer noch irgendwie so einen lockeren Spruch drauf.
Ja, aber ein paar Sachen werden natürlich auch rausgeschnitten, lieber Johannes. Ja, also manchmal sage ich auch, boah, was ein Scheiß jetzt, schon wieder eine Absage und wieso wollen die nicht mit mir kochen, habe ich falsch geguckt oder so. Das wird nicht immer alles reingeschnitten, aber vom Grundprinzip her haben wir alle so einen Bock auf diese Sendung und machen das so gerne, weil das ist für uns schöner wie ein Bürojob. Du bist draußen und du triffst einfach wunderbare Menschen und das Schönste daran sind meistens auch die Geschichten, die sie erzählen, zu Hause oder auf der Straße. Und davon wird man eigentlich angetrieben. Das ist unser Motor, ja.
Jetzt läuft ja auch gerade die aktuelle Staffel im Fernsehen, ne?
Ja, im Moment ist es die aktuelle Staffel. Dann wird es jetzt ein bisschen umgestellt im Zuge der Landesschau XL, die ja viel, viel länger jetzt ist. Das kann sein, dass die Rezeptsuche dann ein bisschen auf 15 Minuten anstatt eine halbe Stunde runtergeschraubt wird. Aber wir hoffen natürlich, dass es weitergeht, weil Rezepte gibt es noch genug zu suchen.
Ja, und da hätte ich natürlich auch gleich eine anschließende Frage. Gab es denn ein ganz außergewöhnliches Rezept, das du da jemals entdecken und finden musstest, wo du gedacht hast, oh Gott, das klingt komisch, ich kann mir überhaupt nichts drunter vorstellen.
Ja, das war, jetzt lass mich mal gerade, also es sind mehrere Rezepte, ja. Manchmal kannst du dir unter dem Namen gar nichts vorstellen. Mutzen. Kennst du Mutzen?
Nee.
Das habe ich in Unkel backen dürfen, das ist ein Gebäck. Mutzen, Mandeln kennt man vielleicht von manchen Weihnachtsmärkten. Das ist so ausgebackener Teig und da kommt ganz dick Puderzucker drauf. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, konnte ich mir nichts drunter vorstellen. Oder unter Murre dürrische Nanne. Ich glaube, das haben wir an der Mosel gekocht oder im Hunsrück. Ich weiß es jetzt gerade nicht, weil es schon so viele Rezepte waren. Das sind Moorrüben, die mit Kartoffeln und mit Speck gekocht werden.
Ey, das Rezept kenne ich, ja.
Ja.
Ja, genau, aber so halt im Dialekt nicht. Ja.
Ja. Die Dialekte sind manchmal wirkliche Zungenbrecher und dann sollst du noch wissen, um was es sich handelt. Also es ist manchmal ein großes Fragezeichen und Ratespiel.
Ja, und gibt es dann auch so ein All-Time-Favorite? Jetzt über 15 Jahre, ich weiß nicht, wie viele Folgen gibt es da in jeder Staffel? Also da hast du, wie du sagst, jede Menge Rezepte gefunden und auch gekocht. Gibt es da so ein All-Time-Favorite, wo du sagst, oh, das ist mein absolutes Lieblingsrezept gewesen, das ich jemals jetzt in dem Format gefunden habe und vielleicht sogar regelmäßig jetzt zu Hause nachkoche.
Ich esse ja gern süß und salzig. Das ist immer so schwierig, sich da auf was Spezielles festzulegen. Und ich esse auch gern regional und deftig. Ja. Was ich super gerne mache, ist die Himmelstorte, weil das mich immer an meine Mama erinnert. Die hat mir das immer zum Geburtstag gebacken. Und dieses Rezept durfte ich mal in der Südpfalz suchen. Und das habe ich auch in mein Kochbuch mit aufgenommen, weil das möchte ich einfach mal meinen Kindern vererben. Die backen die auch schon nach und machen mir damit manchmal eine große Freude. Das sind so Sachen, das ist eine Herzensangelegenheit von mir und ich bin dankbar, dass es das gibt und dass ich das auch suchen durfte.
Da hat man dann auch nochmal so persönliche Erlebnisse, die man dann vielleicht gar nicht erwartet in der Folge, ne?
Ja, absolut. Ich hatte zum Beispiel mal ein Erlebnis, da war ich in Baden-Württemberg bei einer ganz lieben Dame und wir haben einen Ofenschlupfer gemacht. Kennst du das?
Ja.
Mit alten Brötchen oder Zwieback und dann kommen da ja Äpfel rein und mit Zimtzucker, das wird im Ofen überbacken. Das kenne ich auch von früher und den ersten Bissen, den ich genommen habe bei der Dame, mir sind auf einmal die Tränen hochgeschossen, weil meine Oma das immer gemacht hat. Und ich hatte wie so ein Déjà-vu auch und ich habe 10 Minuten nicht aufhören können zu weinen, weil ich mich so gefreut habe, diesen perfekten Geschmack, wie das meine Oma gemacht hat, wieder fühlen, spüren, schmecken zu dürfen. Und dann hat die Frau gedacht, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Und die Redaktion, die hat dann gesagt, der Horst war damals mit dabei, der Redakteur, der hat gesagt, Mensch, gar nichts, die Susanne, die hat gerade ein Aha-Erlebnis. Also der geht's gut, ja. Und ich habe mich dann entschuldigt und alles, aber habe gesagt, mein Gott, sie haben heute irgendwie die Vergangenheit zurückgeholt. Und das war so ein wunderschöner Moment, ja, und ohne Rezeptsuche hätte ich das niemals so bekommen, das weiß ich.
Und jetzt hast du das Rezept aber auch so abgespeichert, dass du es selbst nachkochen kannst?
Ja klar, das habe ich mir gleich aufgeschrieben und geben lassen. Was denkst du?
Ja, ne, Genuss spielt letzten Endes ja schon dann dein ganzes Leben auch eine Rolle, wie du das ja eingangs auch schön erzählt hast. Weinkönigin, kommst vom Weingut, du arbeitest ja jetzt auch wieder auf einem Weingut, weil du nicht nur im Fernsehen zu sehen bist.
Ja, das Weil ist, weil ich auch was, ich sag jetzt mal, Bodenständiges möchte. Wie ich schon gesagt habe, ich bin eine Quereinsteigerin. Wenn die Zuschauer keine Lust mehr haben, diese wunderbare Sendung zu gucken, dann wäre ich sozusagen arbeitslos. Und da habe ich natürlich ein bisschen nach vorne gedacht, weil ich aus einem Weingut komme und auch immer Wein mich alltäglich begleitet, dass ich da vielleicht halbtags noch irgendwie was machen kann. Und da habe ich ein sehr gutes Weingut hier gefunden, in der Nähe, wo ich wohne, in der Pfalz, und fühle mich da richtig wohl. Und das ist auch alles mit den Drehtagen vereinbar. Besser konnte ich es nicht treffen.
Ja, das ist das Weingut Oliver Zeder. Und da kannst du ja gleich mal noch ein bisschen erzählen, was du genau dort so alles treibst und machst. Mhm. Jedenfalls hast du mir natürlich dafür auch einen Wein zukommen lassen, ein Sauvignon Blanc von 2022. Wer jetzt Oliver Zeder das Weingut kennt, der hat immer so nette Etiketten, ein kuscheliger Bär mit einem Glas Wein vorne drauf. Ja. Und da hat man schon gleich irgendwie gute Trinkatmosphäre. Ich würde einfach mal sagen, wir probieren ihn mal und dann kannst du ja mal ein bisschen was zum Wein erzählen.
Ja, das mache ich.
Also in der Nase ist er auf jeden Fall klassisch wie ein Sauvignon.
Also so schön Stachelbeere auch, aber auch was Grünes so ein bisschen, ne? Was Frisches, einfach Zitrisches, finde ich. Mhm. Oh, ist ja schön, endlich wieder eine Weinprobe. Und vom Geschmack, was sagst du da?
Also fruchtig, aber dann auch gleich die Säure im Geschmack.
Ja.
Und auf der Zunge, ich sage immer, ich spüre die zuerst mal immer auf der Zunge, später merke ich es vielleicht, wenn es zu viel Säure war, auch im Magen, aber in dem Fall jetzt nicht.
Ich glaube da nicht, nee,
der ist ganz angenehm.
Ja.
Und im Geschmack auch eher so der klassische grüne Apfel, würde ich mal sagen. So diese Beeren, die du auch beschrieben hast, Stachelbeere, das ist jetzt so ein klassischer grüner und kein exotischer Sauvignon Blanc. Ja,
manchmal
von daher.
Oder so, das finde ich bei uns jetzt gar nicht so. Wir sagen so schön, der hat einen unheimlichen Trinkfluss. Also du hast einen Maul voll Wein, kennst du das?
Ja, ja.
Der ist so schön saftig und der ist trocken ausgebaut. Und bei dem Sauvignon ist einfach so, die Besonderheit, der ist aus 8 verschiedenen Lagen, ist der küvettiert. Der Oliver ist Pionier in der Pfalz gewesen für Sauvignon Blanc Anbau. Und deshalb haben wir den dort auch in verschiedenen Stilistiken. Ich habe gedacht, ich schicke dir mal den absoluten Favorite von mir, den Terrassen-Sauvignon Blanc, den du jeden Abend trinken kannst, wenn du magst.
Da muss ich natürlich dann gleich mal nochmal nachordern, wenn ich ihn jeden Abend trinken soll.
Ja, du hast ja jetzt, bei wem du bestellen kannst, ja?
Ja, und was machst du jetzt genau so auf dem Weingut? Mädchen für alles oder irgendwie speziell irgendeinen Bereich, den du da abdeckst?
Ja, also es ist schon ein Bereich. Ich bin jetzt nicht in der Weinbereitung involviert. Ich mache Weinproben. Dann mache ich auch so ein bisschen die medialen Sachen wie Instagram, Facebook und so weiter. Ich bin aber auch dort Eventplanerin und ich packe aber auch Päckchen. Ja, also ich mache einfach alles, was anfällt. Wir sind, wie gesagt, ein Familienbetrieb und sind da 5, 6 Mann und da packt jeder an, wo es einfach nötig ist. Und das macht riesen Spaß, weil es dann auch irgendwie nicht langweilig wird. Du sitzt nicht nur auf dem Bürostuhl und tippst irgendwas ein. Das wäre überhaupt keine Arbeit für mich. Und so ist es immer vielseitig und macht Freude.
Eine bunte Mischung und auch natürlich klar, ne, Weinproben, da heißt es natürlich auch A, unterhaltsam sein, B, fließt ja, da sehr wahrscheinlich auch immer noch dein altes Wissen als Weinkönigin ein. Da hat man sich ja auch einiges drauf schaffen müssen.
Ja, aber auch nicht mehr alles, du, da hat sich ja so viel gewandelt und es gibt so viele neue Sachen, da muss man immer am Puls der Zeit bleiben, alles weiß ich auch nicht, ja. Also ich bin ja auch eine alte Weinkönigin, und das ist 25 Jahre her, Johannes. Also da hat sich die Jungen, die haben mich schon lange abgelöst. Sagen wir es mal so.
Ja, aber ich denke, das macht auf jeden Fall dann dir auch Spaß. Das merkt man ja auch, dass du da mit Leidenschaft unterwegs bist, wenn es da um das Thema Genuss auch geht.
Ja, und vor allem kann ich den Leuten, wenn die mit mir eine Weinprobe machen, ich assoziiere immer was mit Essen, ja. Ich weiß, wenn ich den Wein probiere, fällt mir sofort ein tolles Essen ein und das erzähle ich denen auch, ob sie es jetzt hören wollen oder nicht. Meistens wollen sie es hören und das macht einfach Freude, weil so kommt man dann auch ins Gespräch. Also wie man so schön sagt, Essen hält Leib und Seele zusammen und es ist einfach so, ja. Also das ist kommunikativ, es macht Freude.
Das denke ich mir auch. Und ich meine, du bist ja auch ein kommunikativer Typ. Das ist, kommt ja auch noch da dazu. Jetzt ist es aber ja auch, du suchst nicht nur Rezepte, sondern du scheinst ja auch Produkte zu suchen. Wenn man mal auf deiner Webseite schaut, was es da mittlerweile gibt, neben Kochbüchern, was irgendwie naheliegend ist, wenn man Rezeptsucherin ist, gibt's aber auch Kaffee, Gin, Wein. Also, wie kommst du denn zu den Ideen, dann irgendein Produkt umzusetzen und wie gehst du davor, dass du dann plötzlich einen Kaffee hast oder so?
Ja, also es sind eigentlich immer Sachen, die mir Freude machen und dann hoffe ich, dass es anderen auch Freude macht. Das Gin-Projekt zum Beispiel, das hatte ich ganz lange im Kopf, weil ich früher sehr gerne Gin getrunken habe und da ist ja nach wie vor so ein Hype noch drauf und ich hatte natürlich erst den Oliver gefragt, ob er mit mir Gin machen möchte. Das liegt ja nah als Winzer. Aber er hat gesagt, nee, er bleibt bei der Basis, er bleibt bei seinem Wein. Und mein bester Freund, der Wilfried Völker, ich hieß früher auch Völker, nur ein bisschen anders geschrieben. Dann habe ich gedacht, also wenn ich das mit jemandem mache, dann mit dem Willi. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat gesagt, ja Susi, das ist eine tolle Idee. Und dann haben wir einen Brenner gesucht, den wir auch in der Südpfalz gefunden haben, weil wir haben natürlich keine Brennrechte. Und dann haben wir das einfach mal gestartet. Und der ist so gut geworden, dass wir gesagt haben, wir machen keine Botanicals rein. Ja. Und so entwickeln sich einfach Projekte mit Freude, Liebe und weil ich selber gern mag, Kaffee, ich trinke gern Kaffee, habe ich eine Rösterei hier gefunden, die den nach meinem Geschmack röstet. Oder ich mache ja auch selbst Marmeladen, Konfitüren. Das sind die Sorten, die meine Kinder und ich gerne essen. Und Wein, klar, vom Oliver. Was habe ich noch? Ein Messer habe ich noch mit drinnen. Ne? Das habe ich in Japan, da bin ich nach Japan gereist und habe das extra schmieden lassen. Und vielleicht fallen mir noch ein paar Sachen ein, was es noch geben wird.
Also gibt es dann irgendwann eine riesige Palette an Susannes Genuss- und Küchenmomenten.
Nee, ich glaube nicht. Da bin ich viel zu chaotisch. Also ich habe einfach sehr viele Projekte, die ich mit Herzblut mache, aber man darf sich nie verzetteln. Also zum Beispiel sollte ich jetzt noch ein drittes Kochbuch rausbringen. Der Verlag hat mich gefragt und die habe ich jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil ich gesagt habe, ich habe keine Zeit und da möchte ich Zeit und Muße haben, um mir die Rezepte auszudenken oder sie eben aus dem Rezeptsucherfundus zu nehmen. Da musst du ja aber auch Geschichten dazu schreiben. Ich koche das nach, der Fotograf kommt und wenn ich keine Zeit habe, dann mache ich das auch nicht noch einfach so nebenbei.
Ja. Ja, dass tatsächlich dann mit Herzblut und mit Fokus auch auf diesem Projekt dann da dranbleiben kannst, dass auch nachher das rauskommt, was du dir da vorstellst. Ne?
Absolut, ja.
Zwei Kochbücher gibt's schon und du hast jetzt ja gerade mal so ein bisschen durchklingeln lassen. Das sind ja jetzt logischerweise, weil sonst wäre es ja auch viel zu wenig, denke ich mal, nicht nur Rezepte aus der Serie drin, sondern dann auch noch zusätzliche Rezepte.
Ja, also wir haben noch ein paar Rezepte mit reingenommen von Freunden. Zum Beispiel habe ich von einer Schwedin, mit der ich befreundet bin, habe ich die Köttbullar reingenommen. Das essen ja auch alle Kinder gerne mit Kartoffelpüree, diese kleinen Fleischbällchen. Oder von meiner Großmutter habe ich Sachen dabei, Matthias-Heringe mit gequälte. Oder von meiner Mama natürlich auch was, einen tollen Apfelkuchen, solche Dinge. Meine Kinder die kochen super gerne, so wie ich. Ich weiß nicht, die haben da richtig Spaß dran. Dann das perfekte Rührei von Jakob und Maja. Solche Sachen sind natürlich auch in dem Kochbuch.
Ja, also ein bunter Mix, alles das, was letzten Endes dich auch ein bisschen ausmacht.
Ja, ich habe zum Beispiel auch keine Innereien reingenommen, weil ich die überhaupt nicht gerne esse. Wem das fehlt, der muss sich anderweitig bedienen. Ich esse keine Innereien, obwohl wir ganz viele natürlich auch mal suchen, wie Schneckensuppe oder Hirnsuppe in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Aber weil es mir nicht schmeckt, ist es auch nicht im Kochbuch drin.
Gut, dass du es gerade gesagt hast. Die Frage lag mir natürlich auch auf der Zunge. Was machst du denn, wenn irgendein Rezept in deinem Körbchen landet, das dir überhaupt gar nicht so zusagt?
Ja, da habe ich echt Probleme, Johannes. Ich hatte mal Schneckensuppe machen müssen, sage ich dazu. Als ich das gelesen habe, habe ich schon gedacht, oh, ich gehe gleich wieder heim. Das kann ich nicht probieren. Also es gibt so gewisse Dinge, da kann ich mich auch gar nicht überwinden. Manche mögen sagen, boah, man muss es doch mal probiert haben. Aber wenn, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn was schon unangenehm riecht oder du von der Konsistenz es gar nicht magst, kann ich es auch nicht probieren. Aber dann habe ich meine Kameraleute, die das vielleicht gerne essen, die probieren das dann und sagen mir, wie es geschmeckt hat. Zubereiten, das mache ich, aber alles verkosten, ach nee.
Da das muss
ich nicht sein. So ich mir aus und sage dann, oh Mann, nee.
Gibt es dann auch so Situationen, dass das Team genau weiß oder die Redaktion eigentlich schon genau weiß, naja, das ist jetzt wieder mal so ein Rezept, ach, das legen wir absichtlich ins Körbchen?
Ich glaube nicht, dass sie mir irgendwie böse wollen, aber ich frage ja immer schon vorher, ist es was Süßes, was Salziges? Dann sagen sie, süß. Und dann sage ich, okay, wenn sie salzig sagen, frage ich, sind es Innereien? Das ist eigentlich so die Klassikerfrage bei mir. Und wenn sie nein sagen, bin ich beruhigt. Wenn sie sagen, wissen sie nicht, dann habe ich schon ein bisschen schlechte Laune.
Ja, und dann muss man sich dann nichts anmerken lassen oder man darf sich auch nichts anmerken lassen. Ich glaube, Das ist natürlich dann die größte Herausforderung. Ne?
Ja, also ganz am Anfang, als wir mit dem Drehen begonnen haben vor 15 Jahren, da wollte ich natürlich das alles noch perfekt machen und da durfte ich auch noch nicht so ganz immer sagen, was ich denke. Es wird dann, denke ich, rausgeschnitten. Aber heute ist es so, dass die Zuschauer wissen, ich esse nicht gern Innereien und feiern das dann auch ab, wenn so ein Rezept wahrscheinlich im Körbchen liegt.
Wie ist es denn, wenn du jetzt sagst, ne, Anfang 15 Jahre her, ne, da warst du sicherlich auch ganz anders. Du wurdest sicherlich ja auch erst jetzt mal mit der Zeit, ne, innerhalb von den 15 Jahren, jede Menge Sendungen, dann wirst du ja sicherlich auch einfacher mal erkannt. Am Anfang war das jetzt sicherlich, ja klar, ne, da kommt jetzt irgendjemand auf mich zu mit einem Kamerateam, mit mehreren Kameras. Und jetzt ist es sehr wahrscheinlich auch eine ganz andere Situation, oder?
Absolut. Also die Sendung ist mittlerweile so bekannt, dass ich auch schon mal gefragt werde, wollen Sie mit mir heute kochen? Ja, wenn natürlich jemand das Rezept nicht kann oder nicht weiß, wie es gemacht wird, ist das sehr schwierig. Also sowas haben wir auch, was ich ganz toll finde. Oder dass Leute uns verfolgen und so ein bisschen mitlaufen oder wir ins Gespräch kommen. Das ist dann zwar so, dass das so ein bisschen die Dreharbeiten stört in Gänsefüßchen, Aber das ist toll, weil dann kriegen wir wieder Tipps, wo wir hingehen sollen und es macht einfach große Freude. Und ganz am Anfang war es so, die Leute haben wirklich die Straßenseite gewechselt, die das nicht so wollten. Ja.
Da war das dann noch mehr letzten Endes Überwindung für dich, dann da in Kontakt zu kommen. Ne? Und heute rennst dir ja nicht gerade die Bude ein, aber sie sind schon offener.
Sind absolut offener, ja. Und der Buschfunk ist dann auch schneller, ja. Dann heißt es, oh, die Rezeptsucherin, wir haben sie mit dem Körbchen gesehen, da bin ich noch gar nicht die Straße hochgelaufen. Und dann wissen die das da schon und kommen einem entgegen. Und das ist einfach wunderbar, weil ich sehe, dass diese Sendung super gut ankommt und die Leute das... Die fiebern einfach mit, ja, finde ich jemand oder können sie mich unterstützen und besser geht's ja gar nicht.
Nee, das denke ich mir auch, da macht's ja noch mehr Spaß, weil dann weißt du auch, okay, hier kriege ich auf alle Fälle in irgendeiner Art und Weise Zuspruch oder Unterstützung.
Ja, so ist es, hast recht.
Wie geht's denn jetzt eigentlich dann weiter? Du hast eben schon mal so gesagt, es gibt irgendwie so eine Umstrukturierung im Programm, jetzt ist die Sendung verkürzt. In welchem Turnus ist eigentlich dann immer geplant, dass auch eine neue Staffel gedreht wird? Gibt's da schon irgendwas, was du da erzählen kannst oder wird da noch jetzt großartig überlegt und geguckt, wie es dann weitergeht?
Ich glaube, da ist noch so ein bisschen die Findungsphase. Es hieß so ab August, September, nach der Ferienzeit wollen wir eigentlich weiter drehen. Und ich hoffe, dass das auch dabei bleibt. In Baden-Württemberg machen wir jetzt eine kleine Drehpause und dann geht's vielleicht nächstes Jahr da wieder weiter. Aber wir haben ja schon ein paar Staffeln oder eine Staffel abgedreht. Das heißt, die Sendungen werden jetzt so Schritt für Schritt gezeigt.
Ja. Wo warst du denn jetzt in der aktuellen Staffel?
In der aktuellen Staffel war ich jetzt am Bodensee. Ja. Da war ich zweimal am Bodensee, in Friedrichshafen, in Überlingen und habe natürlich auch mal Fisch gesucht. Solche leckeren Sachen und dann werden natürlich jetzt auch zwischendrin nochmal Wiederholungen gezeigt, die saisonal sind und ich weiß gar nicht, was die nächste Sendung ist, muss ich selber mal gucken, was als nächstes kommt.
Nee, du kommst ja auch viel rum, ne? Das ist ja klar. Da kommst du sicherlich auch in Ecken, sowohl in Rheinland-Pfalz, auch in Baden-Württemberg, wo du sonst noch nie warst.
Nee, das ist richtig toll. Also ich fahre auch super gern über Land und nicht Autobahn, dass ich einfach mehr kennenlerne. Und manchmal bin ich wirklich begeistert, wo ich da lande. Also wie landschaftlich schön das alles ist. Und das hat mich auch so dazu gebracht, auch öfters mal in Deutschland einfach Urlaub zu machen. Ja, weil man muss gar nicht so weit fahren. Man hat hier so viele Möglichkeiten. Du hast Wald, du hast Seen, ja, du hast die Flüsse, es ist total schön hier bei uns und die Leute sind sowieso sehr, sehr freundlich, zuvorkommend, richtig gute Gastgeber.
Was ist sonst noch so in Planung und in petto außerhalb jetzt von der Rezeptsucherin und der neuen Staffel? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, da plane ich was Spannendes, was du auch erzählen willst, kannst?
Also Kochbuch hatte ich ja gesagt, das habe ich erstmal auf Eis gelegt, wobei wir wahrscheinlich kein Rezeptsucherin-Kochbuch machen, ein drittes, sondern ich würde gerne ein Familienkochbuch machen mit wenig Zutaten und im Prinzip ist es schon genehmigt vom Verlag. Ich muss jetzt nur einfach mal starten und es soll mit meiner Tochter sein, mit der Maya, die wird nächstes Jahr 18 und meinem Sohn Jakob, der ist 14 und wir müssen einfach mal die Köpfe zusammenstecken, was wir da gerne vorschlagen wollen und dann hoffe ich, dass es an den Start geht.
Okay, also da hat man auf jeden Fall immer was zu erwarten bei dir. Da merkt man, dass ja du kreativ bist, immer in Bewegung mit deinen Ideen und mit dem, was du so tust. Eine ansteckende Leidenschaft sowieso, das fällt einem direkt auf, sowohl jetzt hier im Gespräch, aber auch in der Sendung. Und ja, ich sag einfach mal herzlichen Dank dafür, dass du mich und uns alle mit auf Rezeptsuche genommen hast und danke für deinen Einblick in dein kulinarisches Leben.
Ja, sehr gerne habe ich das gemacht. Danke, Johannes, und guck mal, was demnächst passiert bei mir.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.